Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 21. Oktober 2025. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Mir gegenüber sitzt euer Triathlon-Experte
Jan Grüneberg, hallo.
Und ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen geflasht gerade. Ich kann nicht sagen, ob das mehr am Jetlag liegt, der irgendwie sehr spät reingehauen hat bei mir nach der Rückkehr von Hawaii, oder ob es an tausenden Support-Tickets liegt, die wir momentan abarbeiten, weil gerade ganz viel im Umbruch ist.
Ja, bei uns ist eigentlich es im Wirbel, im Triathlon sowieso, aber was treibt dich gerade so um, Frank?
Ja, wir sind ja nun seit gut 4 Wochen am Start mit dem Thema Triathlon Plus für alle. Das heißt, sowohl Printleser bekommen die ganze digitale Welt dazu, als auch die bisherigen Digital-User bekommen auf Wunsch Print dazu. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Customer Journeys, die da zu uns geführt haben. Und manchmal gibt es da so Sonderfälle, die sind so ein bisschen kniffliger und da greife ich dann ein.
Customer Journey ist auch so ein Wort, was es, glaube ich, erst seit 5 Jahren gibt oder so.
Ja, das ist, es ist wichtig, ja, und es ist intensiv und wir wollen natürlich alle glücklich machen. An der Stelle, kann ich nur sagen, wir haben sehr, 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 sehr viele Leute glücklich gemacht. Bei manchen ist es ein bisschen komplizierter. Das hat damit zu tun, dass die Materie doch komplex ist. Also, um da nochmal so ein bisschen in den Hintergrund einzusteigen, warum wir das Ganze machen. Wir wollen ja alle irgendwo glücklich machen, ja. Und wir hatten bisher immer die Situation, Printleser hätten gerne auch das Digitale gelesen. Die Digitalleser sind manchmal bei Printthemen außen vor. Jüngere Leute sind nicht mehr so printaffin. Ältere Leute wollen gerne auch nochmal ins Archiv einsteigen. Mhm. Und um das zusammenzufassen, es gibt jetzt eben ein Angebot, das kostet so viel wie bisher das Print-Abo. Und 5 Euro mehr als das bisherige reine Online-Abo für Triathlon Plus, 94,95 € oder ganz flexibel 9,95 € im Monat. Und dafür gibt es eben die Zeitschrift auf Wunsch. Wir wollen die niemandem in den Briefkasten stecken, der sie nicht haben möchte. Mhm. Ja, also da muss man einen Haken setzen in seinem User-Profil. Es gibt den Zugriff auf alles, was Triathlon Plus ist. Das sind eben ganz viele hochwertige Artikel, die sehr viel Rechercheaufwand bedeuten, auch manchmal Dinge, die wir bisher nur im Print gebracht haben. Es sind ausführliche Dinge, die nicht Kunden nur angerissen bekommen. Da steckt sehr, sehr viel hinter. Also ich würde sagen, so 1 bis 2 neue Artikel pro Tag, die aber auch wirklich dann Tiefgang haben. Mhm. Und tendenziell werden es mehr, weil sich auch vieles aufhäuft dazu. Also die ganze Ironman-Geschichte jetzt zuletzt war über alle Rennen seit 1978 war für Triathlon Plus Leser richtig schön zu erleben. Mit viel mehr Informationen als der Free-User sie hatte. Und neben den Digitalinhalten und den Printinhalten gibt es eben auch den Zugriff auf über 30.000 Seiten im Printarchiv. Das geht 15 Jahre zurück und bei den Specials sogar noch ein bisschen länger. Da kann man eben so richtig schön in der Vergangenheit schmökern, gucken, wie so die ersten Alu-Räder aussahen und warum Anja Dittmann nicht Triathlon-Weltmeisterin geworden ist. Das sind wir jetzt, ja, seit 3 Tagen und da reden wir gleich noch drüber. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist manchmal so ein komisches Misstrauen da, was ich nicht einschätzen kann, weil wir nehmen niemandem was weg. Alle bekommen mehr. Der Printleser bekommt jetzt das ganze Digitale dazu. Der Digitalabonnent, der Online-Abonnent bekommt das ganze Print dazu. Und das können wir machen, weil wir eben die ganze Verwaltung in-house in unser System holen, uns die externe Abo-Verwaltung sparen. Und darum, ganz, ganz wichtig, wenn ihr Printleser seid und das umswitchen wollt, dann folgt bitte unseren Schritten. Macht nicht irgendwas, bucht nicht einfach ein Digital-Abo obendrauf und wundert euch, dass ihr jetzt in diesen Tagen 2 Zeitschriften im Briefkasten habt. Wenn ihr in diesen Tagen 2 Zeitschriften Triathlon-Ausgabe 235 im Briefkasten habt, dann verschenkt eine, aber ich muss es leider sagen, es ist ein Bedienfehler gewesen, weil ihr nicht den Gutschein eingelöst habt, sondern einfach was oben drauf gebucht habt, im Zweifel auch 2x zahlen müsst, und das versuchen wir gerade auseinander zu klammern, und darum bin ich gerade so ein bisschen.
Das glaube ich, das klingt nach sehr viel Arbeit.
Ja, ich meine, wir kriegen auch sehr viel, sehr schönes Feedback, ja, also gerade so unsere Hawaii-Berichterstattung, die hat, glaube ich, doch vielen Leuten Freude gemacht, und darum machen wir das Ganze, ja, und das muss natürlich auf vernünftigen Füßen stehen, und darum ist es einfach heutzutage heutzutage auch so, dass auch digitale Inhalte mal Geld kosten. Ja, ist so. Ne? Irgendwie, ich meine, ein Toastbrot auf Hawaii kostet 8 Euro. Ja. ein Liter Milch noch mehr. Also wir machen das gerne, aber wir müssen auch irgendwo von leben. Und darum haben wir eben ein schönes neues Konzept, was uns in die Zukunft trägt und was, glaube ich, ganz vielen Leuten Freude macht. Und wenn man ehrlich ist, man kann im Triathlon auch mehr Geld ausgeben als 95 Euro für richtig geilen Content über das ganze Jahr.
Da ist einiges nach oben, Luft nach oben.
Genau. Aber dieser Podcast, der ist für alle kostenlos zu hören, aber darum gibt es hier auch manchmal Werbung. Und da würde ich mal sagen, machen wir doch gleich mal den ersten Werbeblock. Regelmäßige Hörer kennen das schon. Ein Partner von Carbonolactat ist Feelslike. Und Feelslike hat verschiedene Produkte im Angebot. Und wir reden da gerne über den Activation-Komplex, der gerade jetzt Sinn macht, denn es wird draußen immer kälter. Ich habe am Wochenende richtig gefroren beim Sport.
Wenn man so von Hawaii zurückkommt, ist es wahrscheinlich nochmal kälter.
Luxusproblem, ne? genau. Ja, und damit das gleich am Anfang ein bisschen wärmer ist, hat Feelslike eben den Activation-Komplex aufgesetzt. Das ist ein Roll-On, den man sich 5 Minuten vor dem Training auf die Beine rollt, also wie so eine Art Deo-Stick. Und das ist wirklich Next Level, denn schon nach wenigen Minuten fühlen sich die Beine wärmer und beweglicher an, als hätte man sich schon 15 Minuten eingelaufen. Und jetzt kann ich noch eine blöde Geschichte erzählen. Man ist sofort ready für die Einheit und muss nicht erst reinkommen. Meine Laufeinheiten sind momentan noch ein bisschen kurz, weil mir mein Fuß wehtut, seitdem ich in Nizza vor einem...
Also tut das immer noch weh.
Ja. Also ich habe das mit nach Hawaii getragen.
Oh Mann.
Von daher waren meine Läufe auf Hawaii, da war das mit der Erwärmung ein bisschen anders. 30 Minuten laufen bedeutet 2 Stunden nachschwitzen. Also ja, aber damit man vorher warm ist, gibt es eben den Activation-Komplex. Ja, und der besteht wie alles bei Feelslike aus 100% Wirkstoffen. Das heißt, da sind keine Füllstoffe drin. Und der große Gamechanger ist eben bei anderen Hitzecremes, da wird nur die Reizung auf der Haut erreicht. Die 34 Wirkstoffe vom Activation-Komplex, die gehen aber wirklich unter die Haut, aktivieren das Nervensystem und sorgen so für eine bessere Durchblutung und eine bessere Muskelansteuerung. Das heißt direkt mehr Leistung im Training und weniger Verletzungsrisiko. Ja, und wer das oder auch die anderen Produkte von Feelslike gerne mal ausprobieren möchte, für den haben wir eine Aktion und zwar mit dem Code CL10. CL wie Carbonolactat und 10 wie 10%. Damit ist alles gesagt. Mit dem Code CL10 bekommst du 10% Rabatt auf feelslike.sport. Und die ganzen Infos gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und was oben drauf noch gibt, ist eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn das also bei euch oder für euch nicht funktioniert, einfach Nachricht schicken, Geld zurück. Kein Problem. Damit gehen wir wieder zurück in den Podcast. Ja. Triathlon hat nicht nur auf Hawaii stattgefunden, in anderen Zeitzonen, sondern auch in Wollongong.
Ja.
Habe ich das richtig ausgesprochen?
Also du hast es richtig ausgesprochen, das ist ein sehr sperriger Name. Finde ich auch immer beim Artikelschreiben immer Wollongong. Ich habe mindestens ein G immer zu viel gemacht, wenn ich das Wort geschrieben habe.
Ja.
Mittlerweile hat man sich aber daran gewöhnt und das, ja, richtig, also natürlich das WTCS-Finale war da, deswegen war da einfach viel los am Wochenende. Junioren-WM, U23-WM, die Elite und die T100, die sich noch so ein bisschen dann angeschlossen hat, weil das Rennen in Las Vegas, das ja eigentlich geplant war, für dieses Jahr ausgefallen ist.
Mhm.
Deswegen hat man mitten in der Saison noch das Rennen in Australien dazugenommen, was für die meisten Profis jetzt nicht richtig optimal war, weswegen die Starterfelder auch, ja, vielleicht nicht so gut waren, wie es bei den anderen Rennen dieses Jahr der Fall war. Wir hatten trotzdem die Spitzenreiter der Serie mit am Start, mit Kate Wolf und Hayden Wild, die auch beide die Rennen für sich entschieden haben. Viel mehr Konkurrenz war da nicht mehr, außer 2, 3 Athleten, die vielleicht noch um den Sieg hätten mit kämpfen können. Aber ich glaube, die beiden waren dann auch die Sieger, auf die es dann schon irgendwie ja hinauslief von vornherein.
Ja, lässt sich ein Weltmeister Hayden Wild noch verhindern? Ich glaube nicht.
Ne? Naja, also von 5 Rennen hat er jetzt, also von 5 Starts, 5 Siege. Ich glaube, da brennt gar nichts mehr an. Es sind ja nur noch 2 Rennen. Also
ja. Das
kann man schon sagen. Ist noch nicht offiziell, aber zu 99% wird Hayden Wild Weltmeister.
Aus deutscher Sicht natürlich wieder sehr erfolgreich. Wieder ein 2. Platz für Mika Not, ne, der mal auf ein Rennen ohne Hayden Wild hofft.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ja auch den Favoritencheck oder die beiden Favoritenchecks geschrieben für das Rennen. Also unsere Einschätzung einfach, wie die Rennen verlaufen würden. Ich möchte mir einmal kurz auf dieselbe auf die Schulter klopfen, dass ich beide Rennverläufe 1:1 so vorhergesagt habe.
Und da nur kurz als Anmerkung, also es gibt immer die Rennvorschau mit den Sendeterminen und so weiter, die ist free for all und diese wirklich sehr aufwendigen Favoriten-Checks, die gibt's halt für Triathlon Plus. So, genug Werbung in eigener Sache.
Und du hast es angesprochen, für Mika Noth eine richtig gute Saison bisher. Also zweimal Dritter ist er geworden, zweimal Zweiter jetzt in London und in Wollongong. Und einmal ein Rennen ohne Hayden Wild und der erste Sieg. Rico Bogen hat es schon geschafft in San Francisco, aber das wäre dann der nächste Sieg für den Deutschen bei der T100.
Ja. Ja, T100, du hast es erwähnt, so viel Konkurrenz war nicht und es ist alles ein bisschen schwierig. Können wir ein Zwischenfazit ziehen? Es kommen ja, glaube ich, noch zwei Rennen jetzt. Ja?
Genau, zwei Rennen sind es noch in Abu Dhabi, wo ja im vergangenen Jahr das Grand Final war und dann das große Finale, wie nennen sie es, das Race to Qatar.
Ist das nicht Dubai?
Diesmal ist es andersrum.
Diesmal ist es andersrum.
Diesmal ist es andersrum. Erst ist Dubai und das große Finale ist dann in Katar.
Genau, nicht in Abu Dhabi, sondern in Dubai. Das meinte ich.
Achso, ja. Habe ich Abu Dhabi gesagt? Ja. Ja, da war ich bei der Formel 1 vielleicht einmal kurz.
Ja, da gibt es ja auch gelegentlich mal Triathlon, wenn er denn stattfindet. Ja. Also.
Ist alles das Gleiche da.
Also ist spektakulär da, auf jeden Fall. Ja. Ja.
Genau, die beiden Rennen stehen noch an und ich glaube, bei den Frauen wird es nochmal richtig spannend in der Gesamtwertung, weil da haben wir ja eigentlich vier Athletinnen, die so um den Sieg mitkämpfen können. Über Hayden Wild haben wir gerade schon gesprochen. Mhm. Das wird schwierig, da noch irgendwas wegzunehmen, aber ja, ich bin gespannt. So, wir haben jetzt diese großen Änderungen auch gesehen, beziehungsweise ich bin gespannt auf das nächste Jahr, wollte ich eigentlich sagen, weil es gibt ja jetzt diese großen Änderungen, die man jetzt auch im Rahmen des Wochenendes in Wollongong verkündet hat für die T100. Die ganze Serie wird einmal komplett umgekrempelt.
Ja.
Es gibt zwar im nächsten Jahr wieder 9 Rennen, aber es sind nicht 9 Rennen für alle Athleten, sondern es gibt 4 Rennen für Männer, 4 Rennen für Frauen und das große Finale mit allen,
beide, genau.
Für beide Geschlechter zusammen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sich da einfach ein bisschen bei Ironman orientiert hat, aber es ist einfach die Intention dahinter, die Verträge der Athleten aufzulösen. Wir hatten ja in den vergangenen beiden Saisons hatten wir diese Verträge, wo Athleten mit einer bestimmten Rennanzahl an die Serie gebunden wurden, die sie in einem Jahr absolvieren mussten. Man hat gemerkt, dass läuft so semi. Zum einen ist es aber auch, ich würde sagen, aus meiner Perspektive finde ich es mittlerweile auch langweilig, weil du hast bei jedem Rennen größtenteils die gleichen Athleten am Start und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Rennen auch immer gleich verlaufen oder gleich ausgehen. Was für mich das tatsächlich jetzt auch so ein bisschen in der zweiten Jahreshälfte sehr langweilig hat wirken lassen, diese Serie. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass man das so regelt und diese Verträge auch auflöst. Man hat aber auch gesehen, dass die Profis auch nicht wirklich jetzt noch Fan von diesen Verträgen waren, weil dann manche waren jetzt schon in der Offseason und bei Frederik Funk zum Beispiel war das ja auch der Fall, der eigentlich jetzt schon in der Offseason war und dann meinte, okay, ich mache die T100-Rennen jetzt noch, weil sie in meinem Vertrag stehen und dann trainiere ich halt nicht dafür, aber ich fahre da halt hin und mache den Wettkampf und dann fliege ich wieder nach Hause.
Kannst ja auch nicht
jetzt, ja, der sich jetzt, ich weiß nicht, Gott sei Dank den Arm gebrochen hat, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber für ihn wird es wahrscheinlich nicht so dramatisch sein wie für andere Athleten. Der ist wahrscheinlich ganz froh, dass er jetzt nicht noch zweimal um die halbe Welt fliegen muss, um dann da Rennen zu machen, die er eigentlich gar keinen Bock mehr hat.
Ja, eine bittere Ausrede, ne? Aber es spart ihm natürlich viel Stress, ja, zumal die Reisekosten ja auch nicht unbedingt abgegolten sind. Ja, also,
ja.
Ne? Ja, es ist tatsächlich interessant. Ich meine, ich mache keinen Hehl daraus, wir waren immer sehr skeptisch, was die T100 betrifft, aber ich glaube, inzwischen kann man auch beobachten, dass die öffentliche Meinung sowohl unter den Teilnehmern, die öffentlich geäußerte, als auch unter den Fans stark gekippt ist. Mhm. Ja, also Wollongong war jetzt mal ein Rennen, da waren Zuschauer und so, ja, aber wenn man jahrelang diese Versprechungen der PTO gehört hat und dann gesehen hat, wie wenig davon wahr geworden ist. Ja. Und letztendlich muss man jetzt ja auch sagen, ist das ja eine Reaktion auf eine Art Rebellion der Athleten. Das kann man es nicht sagen, ja, weil es sind so massive Änderungen. Ja, wie gesagt, nur noch 4 Rennen plus Finale pro Geschlecht, von denen müssen 3 eingebracht werden und keine Vertragsbindung. Das heißt nicht, dass jeder starten darf. Es wird weiterhin bei diesen kleinen Starterfeldern bleiben, aber da gibt es auch Qualifikationen für. Man muss eben entsprechend gerankt sein, um teilnehmen zu können. Und dann weiterhin diese Wildcards und so weiter. Es ist schon eine Auszeichnung, da starten zu dürfen und ich glaube auch, dass der Run auf nur 4 Rennen deutlich höher sein wird, als jetzt dieses ewige Hinziehen und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Also ich weiß noch, die PTO hat irgendwann angekündigt, wir wollen Triathlon zur Ganzjahressportart machen, wir müssen jedes Wochenende was zu erzählen haben und wenn wir nicht über Rennen erzählen können, müssen wir über das Training der Athleten berichten und so und das ist jetzt alles doch extrem eingedampft. Ja. Und eingedampft, man muss sagen, dem Markt angepasst, weil was man auch sagen muss, ist, dass die Konkurrenz ja nicht schläft.
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Schachzug von Ironman, die Pro Series dann auch nach der Verkündung der World Tour von der PTO ins Leben zu rufen, war eigentlich der perfekte Schachzug, eigentlich der beste Schachzug, den man hätte machen können, weil man sieht einfach, wie viel populärer auch durch diese Breite, die man bei Ironman einfach hat, wie viel populärer diese Rennserie ist als die PTO, die ja auch sehr, ja, in sich so ein geschlossener Kreis ist, irgendwie, wo man sehr abgeschottet ist, auch von anderen Wettbewerben. Zum Beispiel sehen wir auch die Akteure von der PTO oder von der Team 100 gar nicht bei Ironman-Rennen größtenteils, weil man sich einfach ja vertraglich darauf festgelegt hat, da zu starten und gar nicht links und rechts schauen kann. Und vielleicht macht man zwischendurch mal ein 73-Rennen, um dann die 73-WM noch mitzunehmen, aber viel mehr ist dann in so einem Wettkampf ja auch nicht mehr drin.
Ja, ja. Ja, also ist eine neue Dynamik drin. Am Ende sieht man es wie immer, es gibt einen Verdrängungswettbewerb und ich glaube mal, man kann auch sagen, dass so das Thema Challenge Family oder Super League und so nur noch eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Ja, das sind ganz klar die, ja, im Sport darf man es auch mal so nennen, Verlierer von größeren Strömungen, die zumindest in der Wahrnehmung der deutschen Triathlon-Öffentlichkeit deutlich höher stehen, ja, weil ich meine, wir wissen alle, wie spektakulär auch die Super League ist und wie die Zuschauer vor Ort da gebannt sind, aber es ist einfach nicht greifbar, ja, und das waren für mich immer so Rennen, wenn man sie mal gesehen hat, das Ergebnis war auch 10 Minuten nach dem Rennen völlig egal, ja, das war, man hatte eine gute Unterhaltung, aber es war Schnuppe, was da passiert ist und das deutsche Publikum ist sehr langstreckenfokussiert.
Ja.
Haben wir jetzt auch in Wollongong gesehen, ja, da waren ja auch Age-Group-Weltmeisterschaften, ja, und da waren wahrscheinlich wieder 300 Briten am Start und 500 Amerikaner und 15 Deutsche, ja, also so ist die Wahrnehmung. Wir werden das ändern, denn in 2 Jahren haben wir die WM hier, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen.
Ja? Ja, ich glaube doch, wo du das ansprichst, so bei der Super League oder Super Try, wie es ja mittlerweile heißt, es ist natürlich irgendwie so ein geiles Rennformat und mal was ganz Neues mit den verschiedenen Reihenfolgen und 3 Triathlons hintereinander und so, und ich glaube, das ist auch cool anzusehen, aber die Akteure zählen ja auch dazu und die Kurzdistanz ist einfach nicht populär, das muss man dazu sagen.
Also hierzulande.
Hierzulande, ja.
Vielleicht ändert sich das gerade.
Vielleicht ändert sich das gerade. Wir sind ja jetzt auch Weltmeisterin.
Genau, da sprechen wir
gleich noch drüber. Ich glaube aber, es hängt auch viel an diesen Akteuren, wenn man jetzt irgendwie so, man hat eine Laura Philipp, man hat irgendwie einen Jan Frodeno gehabt, Patrick Lange, das sind einfach Namen, die ziehen und das hat man bei der Kurzdistanz einfach nicht. Das ändert sich jetzt vielleicht in den nächsten Jahren, das werden wir sehen, aber ich glaube, mit diesen Akteuren fällt oder steigt und fällt halt auch dieses Format und manchmal ist es einfach schade, dass es dann nicht funktioniert, weil es sind ja auch coole Ideen.
Ja, ja, ja. Es ist spektakulär. Spektakel spielt immer eine große Rolle im Sport. Das waren noch so andere Entscheidungen, die jetzt mit Wollongong kamen, da müssen wir mal gucken, welche Nachhaltigkeit das hat. Ja, wir haben auf einmal neue Sportarten unter dem Dach von World Triathlon, weil die haben quasi zwei andere Gebiete betreten in Kooperation. Ich erinnere mich an Diskussionen ganz früher, da gab es die Diskussion, Wintertriathlon sollte olympisch werden und da der Triathlon-Weltverband überhaupt keinen Fuß im Wintersport hat, hat es nicht geklappt. Da wäre der Wintertriathlon vielleicht unter dem Dach eines Wintersportverbandes, wie den Langläufern nordischen Skisportarten oder so, besser aufgehoben gewesen. Und jetzt gibt es eine andere Überlegung, und zwar gibt es die Sportart High Rocks, oder wie nennt sie sich? Fitness?
Oh, ja.
Fitness Racing irgendwie, ja. Also Markenname High Rocks, das ist so wie Ironman ist.
Fitness Racing, ja.
Fitness Racing, ja. Das ist das Tempo-Taschentuch, ist ein Papiertaschentuch, was von der Marke Tempo dominiert wird. Die Langdistanz von Ironman, wenn man von Challenge Rot absieht. Und diese ganzen Fitness-Sportarten sind High Rocks. Der Gründer ist, Mitgründer ist Christian Tötzke aus Hamburg hier, der ja auch die Kurzdistanz in Hamburg hier mitgegründet hat. Der also sehr viel Triathlon-Erfahrung hat, der jahrelang WTC CS-Rennen in aller Welt mit organisiert hat. Der hat High Rocks richtig, richtig groß gemacht und ich habe auf Hawaii mit Till Schenk gesprochen, der gerade vom Event, ich glaube aus London kam und ich bin da nicht so im Bilde. Das Event in London geht inzwischen über 5 Tage und es gibt eine gratis Tätowierstation, wo du dir ein High Rocks Logo tätowieren lassen kannst.
Stark.
Ne? Also das ist richtig groß geworden und World Triathlon hat jetzt die Sportart, ich nenne sie mal High Rocks und das Thema Swimrun, was wir kennen als Swim and Run oder sowas, aber was es natürlich auch populär gibt, sehr schwedenlastig als Ötilö.
Ja.
Ötilö heißt von Insel zu Insel. Und diese beiden Sportarten sind jetzt unter dem Dach von World Triathlon und Christian Tötzke gesagt ganz klar, wir wollen ins olympische Programm.
Damit haben Sie auf jeden Fall schon mal den ersten wichtigen Schritt getan und
ja,
um die Aufnahme in einem Verband getätigt und ja. So eine Olympia-Bewerbung, das dauert ja immer ein paar Jahre, bis das dann wirklich auch olympisch wird. Das wird ja mindestens, ich glaube, noch 3-4 olympische Spiele dauern, bis das vielleicht ja. noch nur 2-3 olympische Spiele dauern, bis das vielleicht mal der Fall sein kann, aber
ich glaube,
warum nicht?
Da laufen so ein paar Fäden zusammen. Also jede Host-City hat ja auch so ein bisschen Mitspracherecht, wenn es darum geht, neue Disziplinen zu etablieren. So haben wir in Paris Breaking erlebt, weil es auf den Straßen von Paris eben viel Breakdance gibt und gab. Ja. In L.A. werden wir Flag Football erleben und noch 2-3 andere, Coastal Rowing. Ja. Ja. Und Hamburg als Gründungsort von High Rocks. Ich glaube, da wird durchaus schon hinter den Kulissen zusammengedacht.
Ja, das klingt alles sehr schlüssig.
Das klingt alles sehr schlüssig. Ich bin gespannt, mit was München, ob es da um Fingerhaken geht oder so, ins Rennen gehen würde. Denn in München stehen große Entscheidungen an, und zwar jetzt an diesem Wochenende. Stimmt die Münchner Bevölkerung ab über Olympia, ja oder nein? Wir haben noch ein bisschen Zeit bis Ende Mai.
Ja. Das erster Finger zeigt, ne? Wo es hingehen kann.
Ja, also das hat sich ja Deutschland auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen uns mit einer Stadt oder Region bewerben. Und eigentlich möchte man auch den verbrieften Rückhalt der Bevölkerung haben. Berlin windet sich da noch so ein bisschen raus, hat momentan, glaube ich, kein großes Referendum geplant. München lässt jetzt abstimmen. Die Region Rhein-Ruhr mit Köln, mit dem Dom als ikonisches Symbol der Olympischen Spiele, die zieht nach, und Hamburg stimmt Ende Mai ab, und dann geht das Ganze noch über verschiedene Wege, und im nächsten Jahr, Ende des Jahres, wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung des DOSB entscheiden, mit welcher Stadt oder Region man aus Deutschland ins Rennen um die Spiele 36, 40 oder 44 geht, vielleicht mit High Rocks.
Wird denn jetzt in München auch schon das Ja abgestimmt oder erstmal nur Nein. Ja oder Nein?
Nein, es wird Ja oder Nein, ob die Münchner Bewerbungsorganisation weiter sich beim DOSB stark machen darf, um im Rennen zu bleiben, für Deutschland dann quasi ins Rennen zu gehen. Ja? Also, und das Ganze ist ja, momentan gibt es ja kein offizielles Bewerbungsverfahren. Kirsty Coventry als neue IOC-Präsidentin hat ja gesagt, wir setzen das Ganze jetzt erstmal aus, weil wir uns Gedanken machen müssen, eben auch vor dem Hinblick, die Bewerberstädte sind immer rarer geworden, der Rückhalt der Bevölkerung ist schwieriger geworden, und man muss das Ganze hinterfragen. Jetzt haben wir die nächsten Spiele, 28 in L.A. und dann 32 in Brisbane mit dem Triathlon an der Gold Coast. Und 36 gibt es natürlich enorme Vorbehalte in Deutschland und gegen Deutschland wegen der Nazispiele 36 in Berlin. Aber es gab ja immer wieder mal, so war es ja jetzt mit Paris und LA 24, 28 auch so, Vergaben im Mehrfachpack. Und wenn man jetzt sagt, okay, Deutschland würde auf 36 in Anführungszeichen verzichten, wenn sie 40 bekommen würden und würden dann eine andere Stadt für 36 mit pushen, damit man wieder so eine Doppelvergabe hinbekommt. Wir wissen ja auch, da gibt es Bestrebungen aus Indien, aus Saudi-Arabien. Da wird auf jeden Fall irgendwann auch neues Terrain betreten, was vielleicht auch eher belastet ist. Also ich war ja hier neulich auf einer Versammlung der Linken, die sich gegen Olympia stark machen wollte mit den Argumenten Menschenrechte und Umweltschutz, und da habe ich gesagt, das Beste, was euch passieren kann, ist, wir holen die Spiele nach Hamburg, weil Menschenrechte und Umweltschutz sind in Saudi-Arabien einfach mal scheißegal. Ja. Ihr betrachtet das hier durch die lokale Brille, aber wenn ihr es lokal, global betrachtet, dann lasst uns doch gucken, dass wir vernünftige Spiele in Deutschland hinkriegen. Es würde uns nutzen, es würde der Welt nutzen, aber das sind so diese Kungeleien im Hintergrund. Was heißt Kungeleien? Es ist Sport, Diplomatie, die da im Hintergrund läuft, und von daher ist man gut aufgestellt, wenn man jetzt aus Deutschland sagt, wir bewerben uns für den Zeitraum 36 bis 44 über drei Olympiaden, ja, um einmal zum Zuge zu kommen. Und wir sind uns alle sicher, dass es nicht 36 werden wird und kann. Von daher reden wir über 40. Wäre so für mich Eintritt ins Rentenalter, wäre ein schöner Abschluss.
Ist es dann schon soweit?
Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Ja, das war also ein Ausflug in die Sportpolitik. Wir sind über Wollongong dahin gekommen. T100 im Rahmen des Grand Finals der World Triathlon Championship Series. Das Ganze in Australien in 2 Jahren, dann in Hamburg. Kommen wir auch nochmal drauf. Aber reden wir erstmal über das Sportliche. Wir sind Weltmeisterin.
Wir sind Weltmeisterin. Ja, ein bisschen überraschend kann man schon sagen. Es war wieder so der Fokus auf Beth Potter und Cassandra Beaugrand, die auch schon in den vergangenen Jahren irgendwie den Weltmeistertitel unter sich ausgemacht haben. Ja,
so spannend wie nie, denn sie waren punktgleich. Ja. Also diese Punktevergabe ist so ein bisschen kompliziert bei World Triathlon. Nicht ganz so einfach wie jetzt zum Beispiel bei der T100 Tour mit 35 Punkten für den Sieg und 25 für den Zweiten und so weiter, glaube ich. Das ist ein bisschen diffiziler, aber die beiden waren punktgleich. Das heißt, wenn die gemeinsam auf die Zielgerade gegangen wären als Führende, hätten sie den Weltmeistertitel unter sich ausgefochten. Aber es kam anders.
Es kam ganz anders als gedacht. Das war natürlich dieses große Duell, worauf sich fokussiert wurde am Anfang. Wer macht es, Beth Potter oder Cassandra Beaugrand? Es hätte auch noch Lisa Tertsch werden können oder Léonie Perriot, die ja auch noch in dem Rennen mit dabei waren. Auf den beiden war aber nicht so wirklich der Fokus, weil es war eigentlich klar, einer von den beiden ganz vorne wird es. Ja, hätte Fahrradkette, könnte man fast sagen. Ja, so nach dem Schwimmen und nach dem Radfahren sah es eigentlich auch noch so aus, als würde es zwischen Beth Potter und Cassandra Beaugrand ausgetragen werden, das große Finale. Dann aber die große Überraschung, Cassandra Beaugrand hat auf einmal den Anschluss verloren an die Laufgruppe und kurz darauf auch noch Beth Potter. Also beide waren auf einmal weg aus dieser Gruppe und dann war Lisa Tertsch nur noch mit Léonie Perriot und Bianca Cerini aus Italien unterwegs. Und irgendwann hat sie sich dann das Herz gefasst und ist losgespurtet und hat das Rennen gewonnen und sich als erste Deutsche zur Weltmeisterin auf der Kurzdistanz gekrönt.
Ja, wir haben ein paar Anläufe gebraucht. Ich erinnere mich noch an Anja Dittmer, das war so die Triathletin, mit der ich groß geworden bin damals, als ich viel noch für den damaligen Weltverband ITU fotografiert habe, ganz viel Weltcuprennen und so. Die hat diese ganzen Weltcuprennen gewonnen und immer vor der WM haben sie gesagt, ist ja WM, ja, und hat dann den Mut verloren. Und da ist Lisa Tertsch einfach mal anders unterwegs. Die nimmt die Chance wahr und macht das Ding. Ja, also wir waren nah dran, Anja Dittmar, Anne Haug auch vor ihrer Langdistanzkarriere, ja, auf dem WM-Podium gewesen, als es schon World Triathlon Championship Series war. Und ja, Lisa Tertsch jetzt mit dem zweiten Saisonsieg, jetzt ist sie Olympiasiegerin und Weltmeisterin und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit selbstgeschriebenen Trainingsplänen.
Ja, also richtig krass, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ja, unfassbar. Ja, Olympiasiegerin, du hast es angesprochen, natürlich in der Mixed Relay in Paris, jetzt noch Weltmeisterin, also auf der Kurzdistanz erstmal bis auf den Einzeltitel bei Olympia alles erreicht, aber das kann ja noch werden.
Das kann ja noch werden, ja, jetzt ist sie natürlich auf dem Weg dahin, also da war zwischendurch ja die Karriere auch mal offen, ja, sie ist Harvard-Absolventin, Evolutionsbiologie und Wirtschaft, glaube ich, hat sie da studiert, also auch nicht... Zumindest eine Fach, nicht irgendwie ein gängiges, ja, und nebenbei sich eben zum Weltmeistertitel gecoacht, natürlich mit Unterstützung. Bernd Berghahn als Schwimmbundestrainer war dabei, jetzt in der Triathlon 235, die morgen erscheint, ist ein Interview mit ihm, glaube ich, drin.
Genau.
Ja, ein Interview mit ihm drin. Der hat ihr beim Schwimmen geholfen. Wolfgang Schweim, der auch Patrick Lange zu einem der schnellsten Läufer auf der Langdistanz gemacht hat, hat sie beim Laufen unterstützt, von daher hat sie da viel Unterstützung, aber sie ist doch da Autodidaktin, ja, ist auch ein bisschen so manchmal so ein bisschen alleinstehend auch im Kader, was man so mitbekommt, ja, auch wir haben ja manchmal so wollten gerne mal Dinge mit ihr machen, die dann abgesagt wurden, also sie ist gerne auch so für sich, aber ich habe das schon mal bei den Langdistanzern gesagt, vielleicht muss man auch irgendwie besonders sein, um besonders erfolgreich zu sein. Und für sie geht das auf jeden Fall voll auf. Olympiasiegerin, Weltmeisterin und das mit eigenen Trainingsplänen. Krass. Also Hut ab, das ist wirklich krass, ja.
Das schafft nicht jeder. Sonst würden es mehr schaffen.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das für sie war. Ja, sie ist dann eben als Führende auf die Ziellinie. Wusste sie in dem Moment, was hinter ihr passiert ist?
In dem Moment war es, glaube ich, schon egal, was hinter ihr passiert. Also wenn Beth Potter und Cassandra Beaugrand nicht auf dem Podium waren und sie das Rennen gewinnt, dann war das Ding, glaube ich, durch.
Okay. Ja. Ja, also wie gesagt, großes Kino und das Ganze jetzt eben in einem neuen Olympiazyklus, der ja auch noch ein WM-Finale in Hamburg beinhaltet. Ja, weil das wurde auch letzte Woche verkündet. Das Grand Final 2027, 20 Jahre nach dem ersten deutschen Weltmeistertitel und dem bis dato einzigen, also bis zum Samstag einzigen für Daniel Unger, geht es wieder hier in Hamburg auf dem Rathausmarkt um Titel und zwar sowohl für die Elite als auch für die Eschgruppe. Das wird toll.
Ja, endlich mal wieder eine WM hier in Hamburg. Also die Mixed Relay WM war jetzt schon ein paar Mal hier in Hamburg, ist im nächsten Jahr auch wieder hier. Aber die ganz große, das Grand Final wieder in Hamburg, da werde ich mich drauf freuen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich vielleicht qualifizieren möchte.
Oh ja.
Aber mal schauen.
Ja, wir hatten ja schon die Sprint WM vor ein paar Jahren, wo wir ja auch hier als Sprumedes-Team im Mixed Relay Age Group angetreten sind. Und wir hatten ja mal diese WM ohne Zuschauer in dem Corona-Jahr, wo nur ein einziges WTCS-Rennen stattgefunden hat.
Im Stadtpark stattgefunden.
Im Stadtpark, ne? hinter Zäunen, ohne Zuschauer, unter Corona-Auflagen und so. Das war skurril, die Veranstaltung. Aber jetzt dann nochmal auf der ganz, ganz großen Bühne. Das wird ganz groß für Triathlon Deutschland. Ich könnte mir auch vorstellen, das wird ja dann wahrscheinlich zum Saisonende September 27 sein, dass das auch für ganz viele Nationen, vielleicht auch für uns, Olympia-Quali ist. Also da geht's zur Sache.
Ja, das ist die letzte WM-Entscheidung vor dem neuen Olympia-Jahr. Also
absolut.
Das wird richtig krass, glaube ich.
Ja, und wir wissen ja, dass im Olympia-Jahr WTCS auch jetzt nicht so, dass da geht es dann noch so ins Frühjahr rein, dass dann doch viele Quali-Rennen noch oder für viele Nationen noch die Quali oder Nachquali ansteht. Aber ansonsten spielt der Weltmeistertitel in den Jahren keine Rolle. Das heißt, der letzte große Titel vor LA wird hier in Hamburg vergeben. Ah, ja,
schön. Wieder mit einem deutschen Weltmeistertitel im eigenen Land. Mal schauen.
Lisa Tersch und Henry Graf, weil der hat ja auch alle Achtung, was der dieses Jahr gezeigt hat. Also da geht die Kurve auch steil nach oben.
Ja, also auch Henry Graf, du hast ihn angesprochen, dieses Jahr bei der WTCS, bei jedem WTCS-Rennen, bei dem er am Start war, in den Top 10 gewesen.
Ja.
Hat in Karlsbad hat er das Rennen gewonnen, in Weihai ist er letztens ja nochmal Zweiter geworden, jetzt in Wollongong wieder in den Top 10. In der Gesamtwertung nur knapp das Podium verpasst mit dem vierten Platz.
Ja, Wahnsinn.
Also richtig gute Saison auch für ihn.
Ja.
23.
23 Jahre. Also das ist ja jedes Jahr, oder nein, nicht jedes Jahr, alle vier Jahre so, dass sich irgendwann so die Favoriten rauskristallisieren für Olympia. Drei Plätze für Männer, drei Plätze für Frauen sind das Ziel, dass Deutschland so viele gut gerankte Athleten hat, dass sie drei und drei besetzen können, um auch einen entsprechenden Spielraum fürs Mixed Relay zu haben. Es bleibt in LA ja bei den drei Entscheidungen, Triathlon Männer, Triathlon Frauen und Mixed Relay. Weitere Dinge finden da noch nicht statt. Man hat ja mal über das Eliminator-Format nachgedacht. Ja. Die T100 durch den Schulterschluss mit World Triathlon hat ja auch gesagt, wir wollen gerne in das Olympia-Programm rein, weil wir dann auch, so wie es Paris mit dem Marathon gemacht hat, ein Age-Group-Rennen anbieten können und so. Und gucken wir mal, wohin das noch führt. Also da ist viel Bewegung, viel Öffnung auch bei Olympia inzwischen. Aber um da ehrlich zu sein, für LA ist der Drops gelutscht. Ja, also die Programme stehen da und wir wissen alle, was das, also ich weiß noch, ich bin kurz vor Paris noch gefragt worden, ja, der Triathlon zieht doch sicher nach Nizza um, no way, also Olympia ist eine so krasse Orga und Struktur, da kann man nicht spontan noch irgendwas machen und wir reden über einen Zeitraum von jetzt in drei Jahren, das ist schon spontan.
Ne? Ja.
Ja. Ja, also Kurzdistanz funzt gerade, ja, und ich bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Nina Eim hat ja auch schon große Erfolge gezeigt dieses Jahr. Ne? Laura Lindemann hat sich das Ganze von der Seitenlinie aus angeschaut in diesem Jahr, die ist aber auch noch nicht satt. Also da es kristallisieren sich Namen raus und ich bin sehr gespannt, wo wir stehen in ein, zwei Jahren. Ja, also der Olympia-Quali-Zyklus ist ja jetzt auch eröffnet. Ne? Also das ab stimmt. Jetzt zählt's ja wieder.
Ja, jetzt der neue Zyklus, du hast es gesagt, startet bis 2028 und du hast ein paar Namen schon gedroppt. Tim Hellwig, bin ich auch gespannt drauf, wie er jetzt in den nächsten Jahren wieder Fuß fasst. Lasse Lös, der jetzt auch ein bisschen mit Verletzungen zu tun hatte. Ich glaube, dieses Jahr sogar noch ein Mitteldistanzrennen macht, der dann auch dann im nächsten Jahr wieder auf der Kurzdistanz ist. Bin ich auch sehr gespannt und ich glaube, wir haben tatsächlich schon ganz gute Karten für Los Angeles.
Ja, ich glaube, nur eins wird es nicht geben und zwar ein Comeback von Jonas Schomburg auf der Kurzdistanz.
Das glaube ich auch nicht.
Also wir haben da gelegentlich drüber berichtet, da gab es ja auch durchaus Diskrepanzen dieses Jahr, weil er ist ja auf Ironman durchgestartet, aber da gab es durchaus auch Kritik aus den Verbänden, weil er eben doch noch Maßnahmen der DTU genutzt hat, um eben sich vorzubereiten auf Rennen, die dann doch auf der Langdistanz waren, wo die DTU eigentlich raus ist. Am Ende gibt ihm der Erfolg recht und ich bin sehr gespannt, wo da die Reise noch hingeht. 73 WM haben wir ja auch noch.
Ne? Die steht auch noch an und da hat er auch nicht so schlechte Chancen.
Ja.
Zumindest auf dem Podiumsplatz, würde ich sagen.
Ja. 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 Ja, Kurzdistanz Hamburg wird dann irgendwann auch Thema für die Edge-Gruppe, was die Quali betrifft. Ja, auch da kann ja nicht jeder starten. Ja, erstmal muss man sich einen teuren Anzug kaufen und zum anderen muss man eben auch eine sportliche Qualifikation bringen. Und da werden wir natürlich auch dann drüber berichten, wenn das feststeht, wie ich denn eben als Edge-Gruppe zur WM im eigenen Land antreten kann. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ich habe es ja nur als Breitensportler, der... Ja, sagen wir es ehrlich, wir haben eine Wildcard quasi gehabt damals für die Staffel hier in der eigenen Stadt. Ich durfte das quasi als Breitensportler miterleben und es war so großartig. Und ich erinnere mich noch an die WM 2007 hier, was das für eine Stimmung in der Stadt war mit Nationenparade und so. Alles im strömenden Regen damals. Bürgermeister war Ole von Beust, Präsident der DTU war Klaus Müller-Ott. Also das waren noch andere Zeiten, aber der Triathlon hat sich enorm weiterentwickelt und ich freue mich wirklich über ein Grand Final in Hamburg. Das ist wirklich, das wird ganz, ganz großer Sport und da kann ich nur allen empfehlen, Quali versuchen und wenn das nicht klappt mit der Quali, als Volunteer oder als Zuschauer irgendwie dabei sein, weil das wird ein einmaliges Wochenende.
Bin gespannt, ob Daniel Unger am Start ist im Age-Group-Rennen, ob er Bock hat, einmal nochmal in Hamburg 20 Jahre nach seinem Erfolg zu starten.
Ja, er ist ja tatsächlich auch in dem Mixed Relay gestartet, wo ich auch gestartet bin. Wir waren auch beide die ersten Starter in unseren jeweiligen Relays und ich habe ihn nicht lange gesehen. Der ist immer noch richtig, richtig topfit. Der ist aktuell ja auf anderer Mission, gerade nach Brisbane umgezogen, um da den australischen Verband zu beraten bis zu den Spielen 32. Und von Abstecher nach Hamburg wird er auch wohl drin sein, ne? 20 Jahre ja. Danach. Also, ja.
Da kann er sich mal blicken lassen.
Das glaube ich auch. Ja, Kurzdistanz, Langdistanz. Bei der Langdistanz gibt es auch Neuigkeiten. Und zwar haben wir ja schon oft darüber berichtet, wie ich mich denn für den Ironman Hawaii qualifiziere. Und jetzt haben wir über den Ironman Hawaii ausführlich berichtet und die andere Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Und im nächsten Jahr findet das Ganze wieder gemeinsam unter einem Dach in Kailua Kona statt. Und jetzt steht fest, wo man sich denn dafür qualifizieren kann.
Ja, nicht bei wenigen Rennen, bei ganzen 44 Rennen im Qualifikationszeitraum. Also ja. Es waren bestimmt schon immer so viele, aber mir kommt diese Zahl einfach enorm groß vor. 44 Rennen, der Quali-Zeitraum ist ja schon gestartet dieses Jahr.
Genau, es ging mit Kalmar los, ja. Mitte August und geht auch wieder bis Kalmar Mitte August. Also ich war ja quasi live dabei bei der ersten Slotvergabe für das neue Kona, ja, eben wieder Männer und Frauen. Wir haben ja jetzt ein Kona erlebt. Ich habe letzte Woche im Podcast mit Nils drüber gesprochen, was so ein bisschen gemächlicher war. Es war so ein Übergangsjahr. Es fehlte die Euphorie und Aufbruchsstimmung, die die Frauen vor 2 Jahren gezeigt haben, wo man wusste, jetzt haben wir alle 2 Jahre unsere Ironman-WM. Dieses Jahr war so ein Durchgangsjahr, weil man wusste, es ist das letzte Mal so. Es war eine schöne WM, es war eine schöne Woche, aber es fehlte so ein bisschen, es fehlten die Vibes von vor 2 Jahren und es fehlte das, was nächstes Jahr kommt. Und das, was nächstes Jahr kommt, wird krass. Ja, ja. Wenn man diese Anzahl der Slots, über die wir ja gleich reden werden, aufaddiert, dann landet man bei ungefähr 2200, 2300 Slots. Dazu kommen aber noch Legacy-Verlosungen, Militärwertungen, Aufschübe. Es gibt immer noch Aufschübe aus der Corona-Zeit, die eben bis ins nächste Jahr vertagt werden konnten. Dann gibt es die Möglichkeit, weil dies Jahr eben viele Frauen am Start waren, über Schwangerschaft oder wenn man schwanger ist, um ein Jahr zu verlegen. Also wir gehen davon aus, dass die nächste Ironman WM irgendwo zwischen 2800 und 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wird. Wir haben mit Scott DeRue über die logistischen Herausforderungen gesprochen. Also es wird wieder ein volles Kona, es wird ein zu voller Pier. Vielleicht zieht die Wechselzone irgendwo um, da ist man sich noch nicht einig. Aber jetzt steht eben fest, wo ich mich dafür qualifizieren kann. Und das Ganze funktioniert nach dem neuen System. Und was vor allen Dingen für euch da draußen am interessantesten ist, ist, wie funktioniert das hierzulande? Und da können wir sagen, es gibt in Hamburg und in Klagenfurt, in Hamburg und in Frankfurt jeweils 60 Slots.
was ich ein bisschen untypisch finde, weil die ganzen anderen Kontinentalmeisterschaften, es sind ja beides European Championships, einmal für die Frauen, einmal für die Männer, die anderen Kontinentalmeisterschaften haben ja alle jeweils 75 Slots, also Texas, ja. North American Championship, Südafrika, Western Australia.
Ja, ja, ist nicht ganz korrekt, weil die Age-Gruppe, für die ist die EM ja komplett in Frankfurt, ja, also logisch wäre schon, gewesen, ja, dass Frankfurt 75 Slots hat und Hamburg 40. Hamburg ist ja nur für die Profi-Frauen, ja, Europameisterschaft, ja, und von daher ist es ein Geschenk an Hamburg zulasten Frankfurts, Fragezeichen. Das Ganze ist eh hinfällig, wenn man sieht, dass Cozumel 100 Plätze hat.
Das habe ich mich auch gefragt. Cozumel natürlich in diesem Jahr noch am 23. November mit Abstand das Rennen mit den meisten Slots, 100 Slots.
100 Slots, das hat irgendeine historische Bewandtnis, da gab es immer viele Slots. Es ist ein Rennen, was nicht ganz so groß ist wie andere, mit vielen Slots. Da hat man gut verhandelt oder eine gute Verhandlungsposition. Ich weiß es nicht genau, aber jetzt ist eben Fakt, wie viele Slots gibt es wo, und das sehen wir jetzt eben Hamburg und Frankfurt gleichberechtigt mit je 60 Slots. Das heißt, ja, in Frankfurt kann man zwar Europameisterin, Europameister in der Age Group werden. In Hamburg geht es um den Altersklassensieg, ja, und um die Slots. Wobei Altersklassensieg ja auch keine große, ja gut, der Sieg spielt eine Rolle, aber der zweite und dritte Platz, wenn der Sieger den Slot nimmt in der Age Group, der kann ja schon wieder in die Röhre gucken, muss sich dann mit den anderen Altersklassen kämpfen. Und da haben wir eben zwei Rennen hier, die gut belegt sind. Ja, wir werden in Hamburg auch wieder viele Dänen haben, die sich qualifizieren, in Frankfurt viele Franzosen. Aber wir können davon ausgehen, dass wir auch im nächsten Jahr eine große deutsche Mannschaft in Kona haben werden, da es eben in Deutschland 120 Slots gibt.
Ja.
Ja, andere Länder mit einem Rennen, Kalmar zum Beispiel, 40 Slots. Das ist ganz Schweden.
Das stimmt. Und wir haben ja auch noch die unsere Nachbarländer zum Glück. Also der Ironman Klagenfurt hat nochmal 40 Slots. Mhm. Es gibt noch zwei Ironmans in Frankreich. Einmal den neuen in Tour Metropol und einmal den in Nizza. Einmal 55 und einmal auch 40 Slots. Der Ironman in der Schweiz in Thun hat auch nochmal 40 Slots. Also das sind alles Rennen, die man, ich würde sagen, leicht mit dem Auto erreichen kann und die, ja, auch nochmal richtig ein gutes Kontingent haben.
Ja, also wer irgendwo in der Mitte Deutschlands wohnt und klettern kann, der fährt in den Süden nach Thun. Wer eher mit Wind umgehen kann, fährt in den Norden nach Hamburg. Es ist für alle was dabei, aber man muss schon richtig leisten können, weil das wissen wir ja, das haben wir jetzt aus verschiedenen Simulationen gesehen. Da kann ich auch nochmal entschuldigend sagen, wir haben neulich ein Webinar geplant zum Thema, wie qualifiziere ich mich denn? Das haben wir verschoben. Das werden wir nochmal in Ruhe in Angriff nehmen. Vielleicht auch mit ein paar mehr Erkenntnissen aus mehr Rennen. Aber jetzt zählt eben der neue Modus und ja, der Weg nach Kona ist eigentlich jetzt eröffnet.
The race to Kona, nicht mehr race to Katar.
Ja, ja, ne? Ja. Es ist ja, letztendlich muss man ja sagen, es ist gar nicht so einfach, weil viele Rennen sind jetzt schon ausgebucht. Mhm. Ja, das ist wieder zurückgekippt. Ja, wir hatten ja Phasen, wo Ironman-Rennen nicht komplett Selbstläufer waren, aber das sehen wir ja in verschiedenen Sportarten. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Radsport-Massen-Events, das sehen wir beim Marathonläufen, ja. Also der Hamburg-Marathon, früher war der Halbmarathon immer recht früh ausgebucht. Für den Marathon konnte man sich noch eine Woche vorher anmelden. Komplett ausgebucht, ja. Und andere Veranstalter, Berlin nur mit Verlosung und so. Ja, also das ist schon ein Run auf die großen Veranstalter, muss man so sagen.
Ja, in Hamburg, das Rennen, die letzten Jahre war es ja auch immer mega früh ausgebucht. Also es hat man einfach gesehen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Hamburg immer schon so war. Wahrscheinlich schon ein besonderes Rennen auch. Aber ich glaube, das ist einfach in den vergangenen Jahren noch mehr geworden, dass dieser, du hast gesagt, dieser Run auf diese großen Veranstaltungen einfach immer noch mehr geworden ist. Vor allem, weil Triathlon, wenn man die sozialen Medien so ein bisschen verfolgt, ja auch irgendwie gerade so ein bisschen zur Trendsportart wird.
Ich habe mit Kai Flaume gesprochen. Ja. Nein, er steigt nicht in diesen Trend ein. Das war ja immer so eine große Spekulation. Also wir haben ja immer gesagt, irgendwann macht er das, ja, durch diese Nähe zu Philipp Seib, Laura Philipp, ja, alles, was er gepostet hat, er ist New York Marathon gelaufen, er war in Rot, stand auf einmal in der Wechselzone und spätestens in dem Moment, wo ich gehört habe, der fliegt zum Ironman Hawaii und macht da die Ehrenflaume, sein Videoprodukt, da war für mich klar, okay, das ist jetzt das Letzte, was er braucht, um sich selbst den Kick zu geben, aber er hat ist auf und zu gekommen, hat ganz offiziell gesagt, liebe Kollegen von Trimark, das könnt ihr gerne zitieren, ich werde keine Langdistanz machen. Und zwar aus eigenem Anspruch, er möchte einfach nicht beim Schwimmen er traut sich nicht zu, das so kompetitiv zu machen, dass er mit sich selbst zufrieden wäre. Und das ist eine ehrliche Entscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Der hat ja auch nicht einen ganz geringen Workload, der Kollege, deswegen sei ihm das auf jeden Fall verziehen.
Ja, 171 Fernsehshows im Jahr und 700.000 Follower. Und da sind wir wieder beim Thema, was du gerade angedeutet hast. Triathlon spielt mir ideal jetzt eine andere Rolle. Wenn der über den Ironman Hawaii berichtet, dann mag das vielleicht dem einen oder anderen Triathleten nicht so schmecken, weil er sich eine andere Form von Berichterstattung wünscht. Aber er bringt das Thema Triathlon ganz vielen Menschen näher, die uns nicht lesen, die uns nicht hören, aber Fans von Kai Pflaume sind. Und wenn der da einfach mal mitten ins Geschehen einsteigt und live von der Strecke berichtet, nicht live, sondern sogar einigermaßen kompetent, ja, er hat ja wirklich Ahnung, ja, wenn man viel Zeit mit Laura Philipp verbringt und mit Philipp Seib, dann hat man Ahnung vom Triathlon. Ja. Das hat er gut gemacht, finde ich. Ne? Also, ja.
Sehenswert, Empfehlung von dir?
Ich habe es noch nicht ganz gesehen. Ich habe es geschickt bekommen, Szenen, wo ich zu sehen war. Ja, sorry für alle, wo ich auch während der Live-Übertragung aus Hawaii immer mal wieder durchs Bild gelaufen bin, ich muss halt auch arbeiten da. Ich werde es mir nochmal genauer anschauen, ja, um mir ein finales Urteil zu erlauben. Aber ich finde es immer gut, wenn, ich meine, da gibt es immer Kritik, ja. Auch Thorsten Schröder, mit dem ich auch eng befreundet bin, ich höre auch die Kritik, warum immer Thorsten Schröder, aber der macht es einfach gut, der macht es sympathisch und er bringt Triathlon an Menschen, die von Triathlon sonst keine Ahnung haben. Und das ist einfach mal, man kann es nicht hoch genug einordnen. Das ist einfach mal gut für den Sport, ja. Das ist gut für den Sport. Ja. Wir wollen ja wachsen und weiterkommen und ja, vielleicht noch mehr große Rennen nach Deutschland holen. Also T-Bone Hundred fehlt hier auch noch, ne? Also
ja, wo wir gerade beim Thema sind, du hast ja schon die Fans angesprochen in Wollongong. Das war das erste Mal, dass ein Rennen wirklich auch ein großes Publikum hatte, wo Fans auch angefeuert haben, muss man tatsächlich so sagen. Und so ist es einfach, wenn man mal ein Rennen in einem Land macht, wo Triathlon auch ein großer Sport ist. Und gerade da an der Gold Coast ist klar, Noosa ist dieses Jahr noch, dass da einfach mega Radau gemacht wird, wenn da Triathlon ist. Und nicht, wenn man ein Triathlon in Las Vegas macht, in einer Wüste irgendwo außerhalb oder in, ich weiß nicht. In Katar halt einfach.
Ja, ne? Also das ist ja so eine Besonderheit des Triathlons, dass die arabischen Länder gerne Triathlon hosten, aber es ist eine Sportart, die da nicht hinpasst, ne? Also ich finde es gut, also da kommt ja auch immer so ein bisschen im Hintergrund, wir müssen was für unsere Bevölkerung tun, wir haben ein riesen Diabetes-Problem, wir haben sehr viele übergewichtige Menschen. Sport spielt ja da nur eine Rolle, wenn viele PS dahinter stecken. Ja, also das absurdeste Sporterlebnis, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erzählt im Podcast, was ich je erlebt habe, war ja, als wir beim Triathlon-Weltcup damals in Doha waren und da wurde der ganze Weltcup-Zirkus rausgefahren in die Wüste zu einer Kamelrennbahn und wir kamen da an und da standen also dann die Kamele und es war ein dreifaches Oval. Es gab also die Kamelrennstrecke als großes Oval. Auf der Innenbahn fuhren unsere Busse, wir als Zuschauer halt. Und auf der Außenbahn fuhren lauter Pickups und auf dem Pickup saß hinten immer ein arabisch gekleideter Mann drauf mit einer Fernbedienung in der Hand, der den Roboter gesteuert hat, der auf diesem Kamel drauf saß. Weil man irgendwann festgestellt hat, für die Kinder ist das gar nicht so gesund, wenn sie für uns die Kamelrennen machen. Wir brauchen trotzdem was Leichtes, also bauen wir Roboter. Die hatten dann auch so Mützchen auf, so Jockeymützen und eine Peitsche in der Hand. Ja? Und dann haben die Roboter gesteuert, die Kamele angepeitscht haben. Und haben irgendwann gefragt, ja, gibt es hier auch was zu gewinnen? Ja, Autos, was denn sonst? Also, absurd. Und Triathlon eben Fremdkörper da, lebt größtenteils von der Teilnehmer, von der Beteiligung her, von den Expats, die da wohnen. Ja, also ich weiß noch damals, Abu Dhabi Triathlon war der erste große, den ich da mal besucht habe in der Region. 85% Ausländeranteil, aber das ist auch der Ausländeranteil, den Abu Dhabi als Stadt hat, durch die ganzen Expats, die da wohnen und nach Öl bohren oder Tourismus aufbauen oder im Bankensektor oder so. Und so ist das überall da. Das wird auch jetzt bei dem neuen großen Player
Oman
nicht anders sein, ja, also soll spektakulär sein, spektakulärer als andere Gegenden von der Natur her, ja, also Dubai kennen wir, die die Hintergründe da, das ist architektonisch spektakulär. Abu Dhabi auch mit dem Yas Marina Circuit da, mit der Formel-1-Strecke. Oman wird eben landschaftlich spektakulärer sein. Was in Saudi-Arabien uns blüht, ich meine, wir kennen das Rennen in Neom. Das ist ja wirklich mitten im Nirgendwo, als Super Trider Rennen gemacht hat. Also ja, es ist... Da gibt es Geld und mir ist es lieber, das Geld wird in Triathlon investiert als in andere Dinge. Und von daher, dem Triathlon tut's gut oder wie wir so gehört haben aus Ironman-Kreisen, das Engagement von Oman im Triathlon ist das größte Engagement, was Oman je im Sport gemacht hat. Aber für den Triathlon umgekehrt ist es das größte Engagement, was der Triathlon je als Sponsoring bekommen hat. Ja, und werden wir im nächsten Jahr sehen, nicht bei den Rennen in Oman, weil da gibt es noch kein Pro-Series-Rennen, glaube ich, im nächsten Jahr, sondern einfach über die ganze Serie. Wir haben es jetzt auf Hawaii schon gesehen, was die an TV-Produktion da schon vorgelegt haben. Das werden wir im nächsten Jahr sehen und da hat es sich jetzt für Ironman gelohnt. Die haben vorgelegt, die Pro-Series 2 Jahre aus eigener Tasche aufgebaut und jetzt haben sie eben einen Präsenter dafür gefunden, der das Ganze noch weiter nach vorne bringen wird. Ja.
Ja.
Boah, jetzt haben wir viele Ausflüge heute gemacht in Sport, organisatorische, politische Dinge. Ja.
Ja, im nächsten Jahr dann die Experience Oman Ironman Pro Series. Auch es gibt auch leichter auszusprechende Titel.
Ja, es gibt auch den Experience Oman Ironman Oman mit dem Slogan Swimbike Run Oman. Ja, Oman Oman. Ja, es ist. Wir haben diese Diskussion, wir haben vor vielen Jahren, habe ich mit Simon Müller einen langen Podcast gemacht über das Thema Bahrain, ja, wo wir auch durchaus unterschiedliche Standpunkte hatten, ja, also ich glaube nach wie vor, es ist auch gut, in diese Länder zu reisen und über Sport diese Länder zu öffnen und Menschen in die Länder zu holen, damit sie selber bezeugen können, wie die Dinge da sind, ja, also ich fand es für mein Leben sehr bereichernd, ich glaube, ich war 4 oder 5 Mal in Abu Dhabi und einmal in Doha, 2 oder 3 Mal in Bahrain. Bahrain würde ich nicht mehr hinfahren, sage ich ganz klar, nach dem, wie der Sport sich da entwickelt hat und warum. Also es ist ruhiger geworden darum, das ist auch gut so. Aber über das Engagement des Königshauses von Bahrain hat, glaube ich, ein gewisser Teil der Sportwelt auch von Umständen in Bahrain erfahren, die er sonst nicht erfahren hätte, die nicht schön sind, aber die dadurch mehr Öffentlichkeit bekommen haben und dann hat es auch dafür einen Zweck gehabt. Ne? Also man kann da über Sportswashing und so weiter alles sehr geteilter Meinung sein. Ich kann da auch alle Argumente verstehen. Ich bin immer dafür, hingucken, hinfahren, darüber berichten, ist besser als den Vorhang zuzulassen.
Ja, das auf jeden Fall. Und Sportswashing, da habe ich sogar meine Bachelorarbeit drüber geschrieben.
Echt? Erzähl mal.
Ich habe sie tatsächlich über Sportswashing in der Formel 1 geschrieben. Also
ich weiß, dass du großer Formel 1
bist. Ich bin großer Formel 1.
Also, wir sind extra für dich nach Monaco gefahren, als wir in Nizza waren neulich.
Extra für mich nach Monaco nicht, aber wir waren auf der Rennstrecke extra für mich, das stimmt.
Ja.
Das war auch sehr schön. Genau, also in der Formel 1 ist ja, Bahrain war ja so das erste Rennen im Mittleren Osten, was so Anfang der 2000er da aufgenommen wurde. Und es wurde ja immer in den vergangenen Jahren wurde es ja dann immer mehr. Dann kam das Rennen in Abu Dhabi dazu, dann gibt es mittlerweile auch noch Rennen in Saudi-Arabien und in Katar. Und da habe ich einfach untersucht, warum die Formel 1 das macht und warum die Formel 1 das so betreibt und was die Formel 1 davon hat, was die anderen Staaten davon haben und wie sich die Formel 1 einfach durch das Sportswashing dieser Staaten bereichert. Mhm. Und danach war ich nicht mehr so ein großer Formel 1-Fan.
Okay, ja.
Aber mittlerweile gucke ich es doch ein bisschen wieder an.
Siehst du da Unterschiede zwischen Triathlon und Formel 1?
Nee, also ich würde sagen, bei den Geldsummen, da sehe ich große Unterschiede, aber ich würde sagen, im Endeffekt ist es das Gleiche, also die Länder holen den Triathlon einfach zu sich, um ja wahrscheinlich auch für Werbung einfach, um damit Leute mal was anderes sehen, die dann vielleicht auch mal sagen, okay, vielleicht mache ich dann doch mal da ein Rennen, aber genau dafür ist es ja da, einfach um Leute in das Land zu bekommen, die vielleicht sonst nicht da wären, weil man sagt, okay, in diese Länder reise ich nicht, um dann vielleicht ja doch ein bisschen Eigenwerbung so zu machen. Also es ist einfach nur, ja, den Sport ins Land holen, um noch ein bisschen mehr Umsatz zu generieren und ja, vielleicht das Image ein bisschen aufzupolieren, was aber, glaube ich, dann auch, wenn man schon da ist, dann alles sehr gestellt ist, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe große Lust, mir das Rennen in Oman mal anzuschauen, einfach weil ich habe so viel Triathlons in allen möglichen Ländern gesehen. Also mein persönliches Beispiel ist immer noch, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, ich war ja Fotograf im Weltcup-Zirkus. Von der ITU beauftragt. Es war damals so, hatte zwar schon die Firma hier, die diese Woche übrigens 25 Jahre alt wird, also wir feiern noch ein kleines Jubiläum, aber war quasi mehr oder weniger als Freelancer für den Weltverband unterwegs, was so aussah. Ich musste immer von Donnerstags bis Montags bei den Rennorten sein und musste meine Flüge selber buchen. Vor Ort war dann klar, ich hatte eine Unterkunft. Hat manchmal auch nicht geklappt, aber irgendwie haben wir es immer hingekriegt. Und ich hatte gewisse Aufgaben zu erfüllen. Aber ich konnte selber entscheiden, wie früh ich ins Land reise, muss dann halt die Zwischenüberkünfte selber mir organisieren, bezahlen. Die Flüge wurden bezahlt und so habe ich viel von der Welt gesehen, ja. Und das war sehr, sehr bereichernd für mich. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Peking. Wir hatten drei Testrennen vor den Olympischen Spielen in Changping, außerhalb der Stadt, 60 Kilometer außerhalb. Und einmal noch im Anschluss das Grand Final von World Triathlon. Mhm. Und ich weiß noch, die ersten Male, es war alles immer schon gigantisch. Ja, also dieser Rennort war 60 Kilometer außerhalb von Peking, aber an der Autobahn hing an jedem Lichtmast im Abstand von 100 Metern, der war Triathlon beflaggt, über 60 Kilometer, ja. Und ich weiß noch, die haben uns ich erzähle es chronologisch, also das war schon beeindruckend. Und dann das Rennen war irgendwie ein Fremdkörper und ich weiß noch, ich wurde auf ein Motorrad gesetzt, was völlig untermotorisiert war und wir sind dann irgendwie zwei, drei Runden gefahren, ich konnte mich mit dem Fahrer nicht verständigen, bis ich ihm irgendwie signalisiert habe, es funktioniert so nicht, ich kriege keine Fotos von den Athleten, wenn wir immer irgendwo vorher fahren, hinterher fahren, setz mich mal da ab. Und dann hat er mich abgesetzt, da kam sofort ein Soldat an, hat den Fahrer zusammengeschissen, der ist weggefahren, ich habe den nie wieder gesehen und ich musste den Rest der Strecke zurück wandern, kam gerade noch rechtzeitig zum Laufen wieder in der Wechselzone an und da war große Aufregung, weil ein Kameramann über Funk durchgegeben hatte, sie haben mich angeschrien, they shouted at me. Und die haben aber nur verstanden im Funk, they shot at me. Und wollten die Veranstaltung ganz schnell abbrechen eigentlich schon. Ja. Und es war überall bedrohlich auf dem Platz des Himmlischen Friedens und so. Überall standen Leute, die uns komisch beachten. Ne? Es war ganz, ganz seltsam. Und dann sind wir nach dem Rennen, in Busse gesteckt worden und mit Polizeieskorte über die vollgesperrte Autobahn fuhr halt dieser Triathlon-Tross auf die chinesische Mauer und hat da eine Siegerehrung zelebriert vom Feinsten. Mit Gala-Dinner und allem drum und dran und zurück auch wieder. Autobahn komplett gesperrt, der ganze Tross wurde durchgefahren und dann waren wir im Hotel. Und wie das dann so war, es war damals schon ein Partyvolk, die Triathleten, dann sammelte man sich so langsam in der Lobby des Hotels, um in die Stadt zu gehen und Party zu machen. Und auf einmal gingen alle Gates zu der Hotelanlage zu und überall stand Polizei. Und dann hieß es nur, nee, zu eurer Sicherheit, ihr dürft hier nicht raus. Ne? Und Anja Dittmar, die in Neubrandenburg groß geworden ist, sagte nur ganz trocken, das kenne ich nur aus der DDR. Und so hat eben die Party im Zimmer von Jan Frodeno stattgefunden damals. Und alle Viertelstunde kam ein Wachmann vorbei und die Welt war irgendwie in Ordnung, wir haben keine Revolution ausgelöst. Ja. Und zu Olympia war ich dann mit Kollege Nies Sienknecht in Changping in diesem Hotel. Und ich weiß nicht, es war auf einmal ganz anders. Wir sind durch die Stadt gegangen als fremde Menschen, ja, also wir waren ja klar erkennbar als Nicht-Chinesen und dann kam eine Mutter auf uns zu mit zwei Zwillingskindern, die waren vielleicht 2 Jahre alt und die machte uns irgendwie klar, die Kinder wollen mit euch tanzen und das war einer der schönsten Momente, den ich so in China erlebt habe, wie wir da mit diesen beiden Kindern an den Händen in die Runde getanzt sind, ja, also der krönende Abschluss war dann, wir haben uns wirklich bedroht gefühlt über das Militär, was überall stand und dann war halt dieses Grand Final da, nach Olympia und da bin ich auch über die Strecke gegangen und da kamen die Soldaten, die es immer noch waren, auf uns zu, haben uns was zu essen angeboten, wollten mit uns irgendwie plaudern und so, Selfies, das war alles, da hat sich vieles geöffnet, es ist leider wieder zugegangen übers Regime, aber da kann ich nur sagen, Sport kann auch dazu führen, dass sich die Bevölkerung öffnet, indem durch den Sport Menschen ins Land kommen oder auch in Dörfer. Also Changpyeong ist ein Dorf von 600.000 Einwohnern als Vorort von Peking. Die sind nur über Olympia überhaupt in Kontakt mit der Außenwelt gekommen. Und das hat vielen Menschen da, glaube ich, ganz gut getan. Einfach den Horizont zu erweitern. Ja, es ist leider nicht viel übergeblieben heutzutage. Aber das hat eben Gründe, dass man da auch eben dann gesehen hat, okay, jetzt müssen wir das Ganze wieder einfangen, das Thema Öffnung. Und ja, so ist das mit Regimen.
Ja. Ja, ich bin gespannt. um wieder zum Triathlon zurück. Wir waren ja beim Triathlon.
Ja.
Um wieder in dieses Jahr zurückzukommen. Ja, wie es dann so wird in den nächsten Jahren. Aber erstmal 73 WM Nizza nächstes Jahr. Also Oman muss noch ein Jahr auf sich warten lassen.
Ja. Genau. Ja, das nächste Jahr steht vor der Tür. Wir schließen dieses Jahr noch ab. Wir haben ja noch die Selfish Night. In wenigen Tagen geht die Abstimmung los. Triathletin des Jahres, Triathlet des Jahres, die ganzen Materialrubriken, die Rennen des Jahres, wie immer Sprintdistanz, Kurzdistanz, also Sprint und Kurz in einem Paket, die Mitteldistanz des Jahres, die Langdistanz des Jahres und dann gibt es natürlich die Aufsteiger des Jahres. Wir haben heute schon mal so spekuliert, oh, wer könnte es denn werden dieses Jahr, aber das überlassen wir natürlich euch da draußen. Wir machen es in einigen Kategorien so wie immer. Die Top 5 des Vorjahres sind nominiert. Ansonsten überlegen wir als Redaktion, wer noch irgendwo so in den Materialkategorien herausgestochen ist dieses Jahr, dass wir 10 Nominierte haben. Ihr könnt aber trotzdem auch frei eintragen, wenn ihr eine komplette andere Meinung habt. Das geht in wenigen Tagen los. Darüber werden wir dann eben auf Trimark berichten. Ist auch offen für alle. Man muss kein Plus-Member oder Abonnent sein oder so. Also wir wollen da ein großes Meinungsbild haben. Freuen uns da auf rege Beteiligung, auf faire rege Beteiligung. Also die Schummelversuche aus den Vorjahren, die erinnern wir uns noch dran, die werden wir wieder technisch unterbinden, da kommt ihr wieder nicht mit durch. Also von daher schließen wir das Jahr in 5 Wochen von jetzt bei der Selfish Night ab. Tickets gibt es. Die URL habe ich gerade im Kopf. triathlonnight.de war es früher immer. Es ist ein Selfish-Event. Ihr findet das, wenn ihr es googelt. Freuen wir uns natürlich, viele von euch da zu sehen.
Selfish-events.com.
Selfish-events.com, genau. Ja, wo wir schon beim nächsten Jahr sind, Vorbereitung aufs nächste Jahr, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, gerade hat es geschifft, ist natürlich auch nicht so einfach. Da muss man gelegentlich auch mal Indoor trainieren. Wir haben nämlich noch einen Präsenter für euch zum Abschluss.
Unser heutiger Partner ist Wahoo Fitness. Vielen von euch ja bestimmt bekannt durch die GPS-Bike-Computer oder das Kick oder den Kicker Smart Trainer für das Rad. Jetzt bringt Wahoo das nächste große Ding fürs Indoor-Training und zwar das Kicker Run. Ein smartes Laufband, das euer Training revolutionieren wird. Denn mit dem brandneuen Run-Free-Modus bestimmt ihr das Tempo ganz natürlich mit euren Schritten, also ohne Knöpfe, ohne Bedienung. Einfach laufen, so wie draußen, nur wetterunabhängig und mit kompletter Integration in Plattformen wie zum Beispiel Swift Run. Auch Steigungsänderungen in virtuellen Welten werden automatisch simuliert. Und selbst Profis wie Lucy Charles Barkley oder die Marathonasse aus Deutschland Esther und Henrik Pfeiffer setzen beim Intervalltraining schon lange auf das Kicker Run und zwar mit Tempi bis zu 2 Minuten 30 pro Kilometer. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und das Beste ist, wenn ihr jetzt ein Kicker Run bei ausgewählten Fachhändlern oder direkt auf wahoofitness.com bestellt, bekommt ihr mit dem Code Pfeiffer, also wie bei Esther und Henrik Pfeiffer mit 2 F in der Mitte, ein Kicker Headwind dazu. Also den smarten Ventilator, der sich ja einfach nach Herzfrequenz oder Geschwindigkeit steuern lässt. Und das Beste ist, geliefert wird das Ganze mit White Glove Service. Das heißt, das Team bringt euch das Laufband direkt ins Haus, baut alles auf, erklärt alles und nimmt anschließend die Verpackung wieder mit. Komplett gratis. Alles weitere dazu natürlich unten in den Shownotes.
Ja, das war unser heutiger Ausflug durch alle Distanzen im Triathlon quasi und alle Länder und Regionen der Welt.
Ein kleiner Ausflug.
Ein kleiner Ausflug, ja. Hierzulande ist die Saison so gut wie vorbei. Ne? Wir schauen noch ein bisschen in wärmere Gefilde demnächst. Ja, ja. Marbella, Dubai und
Katar.
Ja, ich komme schon selber durcheinander.
Ist auch schon spät.
Ist auch schon spät, ne? Ja. Dafür wären wir für heute durch, glaube ich.
Ich denke auch.
Ne, machen wir einen Deckel drauf. Danke fürs Zuhören. Denkt an unsere beiden Präsenter, an Feels Like und an Wahoo. Und denkt auch an Triathlon Plus. Ihr müsst nicht das Print-Abo schon gehabt haben, um Triathlon Plus abzuschließen. Also ihr könnt jederzeit einsteigen in die komplette Welt des Triathlons. Unter tri-mag.de/plus findet ihr alles, was ihr dafür wissen müsst, was ihr bezahlen müsst, was ihr dafür bekommt. Wir freuen uns auf euch. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. schönen Tag, schönen Abend, schönes Training und bis demnächst.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.